Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Gregor Lischka. Schön, dass Sie zuhören.
Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt. Ist das so? Also auch für die am Montag getroffene Entscheidung zur sogenannten Osterruhe.
So lauteten die Worte von Bundeskanzlerin Merkel heute Mittag, nachdem bekannt wurde, was viele befürchtet hatten. Die jüngsten Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz sind weder juristisch noch praktisch umsetzbar. Die Kanzlerin bat die Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung in einer Pressekonferenz wie auch vor dem Parlament. Es ist ein einmaliger Vorgang in der Corona-Krise. Zu den Hintergründen und Entwicklungen in Berlin hören Sie gleich mehr. Außerdem, die EU-Kommission verschärft die Kontrolle von Impfstoffexporten. Gleichzeitig sorgt der Fund von rund 30 Millionen AstraZeneca-Impfdosen in einem italienischen Produktionswerk für viele offene Fragen. In Israel entscheiden wohl erneut nur wenige Stimmen und Mandate darüber, ob Benjamin Netanyahu weiter Premierminister bleiben kann. Der Ausgang der israelischen Parlamentswahlen, auch das ein Thema in der Sendung. Im Anschluss folgt der Hintergrund. Der beschäftigt sich heute mit dem Thema Steuerbetrug. Es geht um die Aufarbeitung der Cum-Ex-Geschäfte. Es liegen anstrengende Tage hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vorgestern ringt sie im Bund-Länder-Gipfel mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder um Maßnahmen, die die dritte Corona-Welle eindämmen sollen. Gestern um 2.30 Uhr in der Früh präsentiert sie die Beschlüsse der Öffentlichkeit, nur um sie heute Morgen wieder einzukassieren. Die beschlossenen Maßnahmen seien juristisch nicht haltbar, praktisch nicht rechtzeitig umsetzbar. Die Kanzlerin übernahm dafür die persönliche Verantwortung. In einer kurzfristig anberaumten Videoschalte informierte sie die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Dem Deutschen Bundestag stand Merkel anschließend Rede und Antwort. Jürgen König mit Einzelheiten und Hintergründen zu den Ereignissen in Berlin.
Mit ernster Miene, aber doch in unaufgeregter Sachlichkeit äußerte sich Angela Merkel am Vormittag im Kanzleramt wie auch kurz darauf im Parlament.
Die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht entworfen worden, denn wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen und umzukehren. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Sie hatte ihre guten Gründe, war aber in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar, wenn sie überhaupt jemals so umsetzbar ist, dass Aufwand und Nutzen in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis stehen.
Viel zu viele Fragen seien so schnell nicht lösbar gewesen, so Merkel zur Begründung. Von der Lohnfortzahlung durch die ausgefallenen Arbeitsstunden bis zur Lage in den Geschäften und Betrieben. Die Reaktionen auf die Zurücknahme der Osterruhe fielen sehr unterschiedlich aus. Alice Weidel, Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion der AfD.
Das Chaos ist perfekt. Gestern so, heute anders. Niemand weiß mehr, was gilt. Ein Fehlereingeständnis der Kanzlerin. Sie übernimmt die Verantwortung, obwohl auch niemand so richtig weiß, wie die Verantwortungsübernahme aussieht. Die Entscheidungen werden nicht auf einer konsistenten Zahlen-, Daten- und Faktenbasis mehr getroffen. Und sie zeigt eben auch die Bunkermentalität der Bundeskanzlerin, die sich mittlerweile mit ihrer Entourage so weit vom normalen Bürger und von der Arbeitswelt entfernt hat, dass es nur so kracht.
Dass die Kanzlerin über die Osterruhe gesagt hatte, die Idee sei einzig und allein ihr Fehler gewesen, fand viel Zustimmung. Vizekanzler Olaf Scholz, SPD.
Die Entscheidung der Bundeskanzlerin, den Oster-Lockdown abzusagen, verdient jeden Respekt. Es gibt Momente in der Politik, da muss man eine Entscheidung korrigieren, auch wenn das nicht leicht fällt. Ich halte diese Entscheidung von Frau Merkel für richtig. Die angedachte Osterruhe sollte das Ziel unterstützen, berufliche wie private Kontakte deutlich zu verringern. Wenn man also zu der Erkenntnis kommt, dass es nicht geht, ist es auch richtig und konsequent, eine Idee zu beenden.
FDP-Chef Christian Lindner.
Die Bundeskanzlerin hat einen Fehler eingeräumt und korrigiert. Das hat unseren Respekt, das zeigt Größe und Charakter. Diese Korrektur wirft allerdings ein Licht auf das politische Verfahren, auf das Management der Pandemie insgesamt. Wenn man Frau Merkel richtig versteht, handelt es sich nicht nur um technische und rechtliche Fragen, die aufgeworfen worden sind, sondern auch die epidemiologische Notwendigkeit ist fraglich geworden. Das wirft die Frage auf, wie es zu so einer Entscheidung kommen konnte und ob wir nicht ganz grundlegend mit anderen Verfahren und anderen Instrumenten diese Pandemie bekämpfen müssen.
Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, stellte sich hinter die Entscheidung der Kanzlerin. Letztlich seien auch die Verfahrensabläufe Teil des Problems, so Söder. Ähnlich äußerte sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, CDU. Er betonte indes, die Verantwortung läge nicht allein bei der Bundeskanzlerin.
Ich habe in der Ministerpräsidentenkonferenz deutlich gemacht, dass wir diese Verantwortung alle tragen. Wir alle haben dem zugestimmt. Wir haben Bedenken geäußert, aber am Ende haben 16 Ministerpräsidenten gesagt, wir machen das so.
Am Nachmittag mehrten sich die kritischen Stimmen zum bisherigen Format der Bund-Länder-Gespräche. Man könne nicht so weitermachen, sagte Armin Laschet. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther, CDU, forderte eine bessere Vorbereitung der Schaltkonferenzen. Markus Söder möchte die Treffen künftig früher beginnen lassen. Gemeinsam mit Kanzlerin Merkel und Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller, SPD, will Söder sich für eine Reform der Bund-Länder-Runde einsetzen. Wichtig sei es, das Format zu entschlacken.
Eine der Ursachen für das aktuelle Chaos in Berlin liegt in Brüssel. Die Impfstoffbeschaffung durch die Europäische Kommission hat nicht so geklappt, wie sich das viele erhofft haben. Mitten in der dritten Corona-Welle herrscht Impfstoffknappheit. Immer wieder kürzen einige Pharmaunternehmen ihre Liefermengen an die EU. Gleichzeitig verlassen Millionen von Impfdosen den Kontinent in Richtung von Drittstaaten. Und heute Morgen sorgte der Fund von rund 29 Millionen AstraZeneca-Dosen in einem italienischen Produktionswerk erneut für Aufsehen. Die EU-Kommission möchte die Kontrolle von Impfstoffexporten ab jetzt verschärfen. Von einem Exportstopp wollte bei der dafür anberaumten Pressekonferenz aber niemand sprechen. Paul Vorreiter berichtet aus Brüssel.
Über der Pressekonferenz der EU-Kommission am Mittag schwebte ein großer Verdacht. Doch die Antwort darauf lautete von Seiten der Behörde immer gleich.
First of all, to say what we are presenting here today is not an export ban. I think that this needs to be very clear.
Nein, es sei kein Exportverbot, das die Kommission heute vorstelle, sagte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Aber die Brüsseler Behörde gibt der EU neue Mittel an die Hand, um den Zugang der EU-Bevölkerung zu Impfstoffen zu sichern. Um einen besseren Überblick zu erhalten, wo die Impfstoffe überhaupt gerade sind, hatte die EU bereits vor Wochen einen Transparenzmechanismus für Exporte eingeführt. Hersteller mit vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der EU müssen die Impfstoffe, die sie aus den Mitgliedstaaten in bestimmte Drittländer bringen wollen, genehmigen lassen. Für 380 Anträge gab es auf diese Weise seit Februar ein Okay. Nur eine einzige Lieferung von 250.000 Dosen AstraZeneca-Impfstoff aus Italien nach Australien wurde gestoppt. Nun soll dieser Mechanismus schärfere Zähne bekommen. 6 Wochen lang soll er zunächst in Kraft sein. Um einen weiteren Überblick zu haben, wohin die Impfstoffe alles gehen, streicht die Kommission jetzt mehrere Drittstaaten wie Norwegen oder Länder des Westbalkans von der Liste der Ausnahmen, die bisher nicht unter den Transparenzmechanismus fielen. Und die Kommission erweitert die Kriterien, wonach Mitgliedstaaten und Kommission fallweise bewerten sollen, ob ein Export erlaubt werden kann oder nicht. Kriterium Nummer 1:
First Reciprocity.
Als allererstes geht es um Wechselseitigkeit. Falls das Land, das Impfstoffe erhalten soll, selbst große Produktionskapazitäten hat und gleichzeitig Ausgangsstoffe oder Impfstoffe sowohl rechtlich als auch auf andere Weise zurückhält, dann sollte dieser Umstand berücksichtigt werden bei der Entscheidung, ob in dieses Land exportiert werden darf. Sagte Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. Ohne einen direkten Zusammenhang einzuräumen, erinnerte der Kommissar daran, dass aus der EU 10 Millionen Dosen an das Vereinigte Königreich gingen, das selbst jedoch Exporte von Corona-Impfstoffen in die EU verweigert. Auch sollten für die Exporterlaubnis künftig die Impfrate im Drittland sowie die Verbreitung des Virus eine Rolle spielen. Die verschärften Regeln dürften auch solche Hersteller härter treffen, die mit ihren Lieferzusagen schlechter hinterherkommen. Die Europäische Union war mit dem britisch-schwedischen Impfstoffhersteller AstraZeneca Anfang dieses Jahres in Konflikt geraten. Der hatte eingeräumt, einen Großteil seiner für die EU vorgesehenen Impfstoffe nicht rechtzeitig liefern zu können. Gleichzeitig profitiert das Vereinigte Königreich von AstraZeneca-Impfstoffen, die in der EU produziert werden. Für neuen Zündstoff in der Diskussion sorgte der Fund von knapp 30 Millionen Impfstoffdosen von AstraZeneca in einem Werk bei Rom.
Berichte, dass in Italien fast 30 Millionen Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca gefunden wurden und überhaupt nicht klar ist, wohin dieser Impfstoff gehen sollte, machen mich fassungslos. Das zeigt, dass wir jetzt dringend handeln müssen.
kommentierte der CDU-Gesundheitspolitiker im Europaparlament Peter Liese. AstraZeneca dementierte, dass die Dosen auf Vorrat gehalten würden. Etwa die Hälfte, 13 Millionen Einheiten, sollten im Rahmen der sogenannten COVAX-Initiative für den Export in ärmere Länder gebracht werden. Weitere 16 Millionen Impfdosen würden nach bestandener Kontrolle nach Europa geliefert, 10 Millionen davon in Länder der Europäischen Union.
Milliardenschwere Soforthilfen, Rettungsschirme und Konjunkturprogramme. Die Corona-Pandemie reißt tiefe Löcher in den Staatshaushalt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich für die kommenden Jahre längst von der sogenannten schwarzen Null verabschiedet. Stattdessen will er massiv Schulden aufnehmen, um die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen zu bekämpfen. Das Bundeskabinett hat heute über Scholz' Finanzplanung für die nächsten 4 Jahre beraten. Welche Summen da im Raum stehen und welche Fragen noch offen bleiben, dazu mehr von Volker Findhammer aus Berlin.
Die Ausnahme von der Schuldenbremse scheint schon zu einer kleinen Regel zu werden, denn die Planungen für den kommenden Bundeshaushalt brechen zum 3. Mal in Folge mit dem Gebot und die Schulden wachsen weiter an.
Sowohl der Nachtrag für den Haushalt 21 als auch die Eckwerte für 2022 sind natürlich weiter von der Ausnahmesituation durch Corona geprägt. Und wie schon angekündigt, werden wir und werde auch ich alles tun, um sich gegen die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen zu stemmen,
betont Finanzminister Olaf Scholz. Dem heute im Bundeskabinett verabschiedeten Entwurf zufolge sind für das kommende Jahr Ausgaben in der Höhe von knapp 420 Milliarden Euro geplant. Davon sollen 81,5 Milliarden Euro über neue Schulden finanziert werden. Nach der Schuldenbremse wären faktisch nur knapp 15 Milliarden Euro erlaubt. Aber die Corona-Pandemie setzt auch da neue Maßstäbe. Erst ab dem Jahr 2023 soll den vorläufigen Planungen zufolge die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wieder greifen, um die Krise bewältigen zu können.
Ohne diese Maßnahmen wäre der wirtschaftliche Einbruch in Deutschland viel, viel größer gewesen und viel tiefgreifender. Und all denjenigen, die fragen, wo ist eigentlich der Wumms, kann man nur sagen, das ist der Wumms. Wir haben es geschafft, dass wir eine bessere wirtschaftliche Entwicklung haben als ohne die Maßnahmen, die hier auf den Weg gebracht worden sind.
Auch im laufenden Haushaltsjahr kommt der Finanzminister um einen Nachtragshaushalt nicht umhin. Knapp über 60 Milliarden Euro werden dafür veranschlagt. Das führt zu einem neuen Rekordwert bei der Schuldenaufnahme in diesem Jahr von insgesamt 240 Milliarden Euro. Für Olaf Scholz bleibt das dennoch in einem überschaubaren Rahmen.
Wir rechnen damit, dass die Staatsverschuldung am Ende dieses Jahres auf 75% gestiegen sein wird. Und das ist dann immer noch weniger als am Ende der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise.
Damals lag sie über 82%. Und heute, so Olaf Scholz, könnte die Schuldenquote immer noch eine der niedrigsten unter den G7-Staaten sein. Außerdem setzen die Finanzplaner auf einen deutlichen Wirtschaftsaufschwung nach dem Ende der Pandemie, der die Kassen wieder füllen könnte. Der Bund der Steuerzahler kritisiert dagegen die Haushaltspläne als völlig überzogen und indiskutabel, weil, so Steuerzahlerpräsident Rainer Holznagel, auf der anderen Seite Kürzungen bei unnötigen Ausgaben fehlen würden. Der Haushaltsentwurf soll noch vor der Sommerpause von der amtierenden Bundesregierung verabschiedet werden. Aber erst der neu gewählte Bundestag kann das Zahlenwerk im Herbst in Kraft setzen. Gesine Lötsch von der Linken spricht deshalb von einem unehrlichen Haushaltsentwurf, denn Scholz lasse dabei die Frage offen, wer die Rechnung nach der Bundestagswahl im Herbst bezahlen soll.
Die dritte Welle der Corona-Pandemie hat nicht nur Deutschland erfasst, auch viele andere europäische Staaten sehen sich mit immer weiter steigenden Infektionszahlen konfrontiert, so auch Belgien. Dort stieg die sogenannte 7-Tages-Inzidenz innerhalb der letzten 2 Wochen sprunghaft auf einen Wert von 256 an. Zum Vergleich, das ist ein mehr als doppelt so hoher Wert wie hier im benachbarten Deutschland. Die belgische Regierung zieht daher jetzt die Notbremse. Ab kommender Woche soll das Land erneut in einen teilweisen Lockdown gehen. Astrid Korall mit den Einzelheiten.
Es ist gar nicht so lange her, als die belgische Regierung den Bürgerinnen und Bürgern noch baldige Lockerungen in Aussicht gestellt hatte. Doch daraus wird erstmal nichts. Im Gegenteil, Belgien verschärft die Corona-Einschränkungen wieder. Man sei, so Premierminister Alexander De Croo, nach einer Zeit der Stabilität in einer neuen Phase der Pandemie angelangt.
On a vu que les contaminations double pratiquement.
Wir sehen, dass sich die Zahl der Infektionen praktisch alle 2 Wochen verdoppelt. Wir können sehen, dass die Viruszirkulation auf dem höchsten Stand seit 4 Monaten ist. Und wir sehen, dass der Druck auf die Intensivstationen zunimmt.
und deshalb habe das zuständige Komitee beschlossen, starke, aber kurze Maßnahmen zu ergreifen, eine Osterpause.
Le comité de concertation a opté de prendre des mesures d'une façon forte et courte et d'opter pour une pause de Pâques.
Diese vierwöchige Osterpause gilt für verschiedene Bereiche. Anders als in Deutschland sind die Läden in Belgien seit Mitte Dezember ganz normal geöffnet. Doch die Regierung hat nun beschlossen, wer in einem Geschäft einkaufen möchte, kann das nur noch mit einem Termin. Ausnahmen gelten zum Beispiel für Supermärkte. Vorerst vorbei ist es für einige Wochen mit dem Besuch beim Friseur oder mit einer Massage. Die sogenannten Kontaktberufe müssen wieder schließen. Außerdem dürfen sich die Menschen draußen statt mit 10 nur noch mit 4 Personen treffen. Die Einschränkungen wirken sich auch auf die Schulen aus. Die machen ab kommenden Montag zu. Wobei noch nicht ganz klar ist, ob es nächste Woche zumindest Distanzunterricht geben wird. Premier de Croo betonte aber, das Ziel ist, die Schulen nach den Osterferien am 19. April wieder komplett zu öffnen.
L'objectif est de réouvrir les écoles à partir du 19 avril.
Nichts ändert sich bei schon länger bestehenden Regeln. Die Belgierinnen und Belgier sollen weiter, wenn möglich, von zu Hause aus arbeiten. Die nächtliche Ausgangssperre bleibt in Kraft. Und auch das Verbot, als Tourist nach Belgien einzureisen oder für den Urlaub das Land zu verlassen. Die Grenzkontrollen sollen rund um Ostern verstärkt werden.
Es ist schwer, diese Entscheidungen zu treffen, aber wenn wir sie nicht treffen, werden die Konsequenzen noch schwerwiegender sein als das, was wir heute sehen.
Der Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, Oliver Paas, sprach von notwendigen Maßnahmen, damit sich die Situation bald bessert. Und Schulen wie geplant Mitte April und Cafés und Restaurants ab 1. Mai wieder öffnen können. Paas appellierte an die Bevölkerung und versuchte auch, Zuversicht zu vermitteln.
Wir brauchen eine, ja hoffentlich letzte, aber große Kraftanstrengung, um aus dieser Krise herauszufinden, um Lockerungen möglich zu machen. Es gibt Licht am Ende des Tunnels und ich wünsche mir sehr, dass wir diesen Weg hin zum Licht am Ende des Tunnels gemeinsam und solidarisch beschreiten.
Für Premierminister Alexander De Croo sind nun zwei Dinge wichtig, die Regeln zu respektieren und die Impfungen zu beschleunigen.
America first. Das Motto der vierjährigen Präsidentschaft von Donald Trump hat tiefe Spuren hinterlassen. Nicht nur in den USA, auch bei ihren strategischen Partnern, der NATO und der EU. Das Militärbündnis hatte Donald Trump wiederholt in Frage gestellt. Mit der EU verwickelte er sich in einen Streit um Einfuhrzölle. Das alles soll nun der Vergangenheit angehören. Der neue US-Außenminister Blinken war gestern und heute zu Gast in Brüssel. Bettina Klein hat seine Auftritte beobachtet.
Was für ein Kontrast. Vor knapp 2,5 Jahren hielt der letzte US-Außenminister in Brüssel eine Grundsatzrede und verschreckte mit seinem Zweifel am Multilateralismus und der Kritik an den EU-Bürokraten nicht weniger im Saal des German Marshall Fund. Pompeos Nachfolger Antony Blinken wählte heute bewusst nicht nur eine andere Kulisse. Er sprach im NATO-Hauptquartier vor den Fahnen der Mitgliedstaaten. Die Allianzen rund um die Welt wiederzubeleben, diene den Interessen der Amerikaner, begründete Blinken seinen Besuch in Brüssel in dieser Woche und beim Bündnis, das Freiheit und Sicherheit für Europa und Nordamerika seit fast 75 Jahren verteidige.
That's why I've come to Brussels this week. I'm speaking to you now from the headquarters of NATO, the treaty alliance that has defended the security and freedom of Europe and North America for nearly 75 years.
Antony Blinken nannte drei Kategorien von Bedrohungen: militärische, die potenziell von China, Russland, Iran und Nordkorea ausgingen, nicht militärische, wie Cyberangriffe oder Desinformation, sowie globale, wie den Klimawandel und die Pandemie. Er sprach über das, was zu tun sei, was die Verbündeten von den USA erwarten könnten, und er warb für breite Allianzen der gemeinsamen Werte.
Virtually every democracy in the world is dealing with challenges right now, including the United States. We're up against deep inequities, systemic racism, political polarization, each of which makes our democracy less resilient.
Jede Demokratie in der Welt sei derzeit Herausforderungen von innen ausgesetzt, inklusive der Vereinigten Staaten, so Blinken. Ungleichheit, Rassismus, politische Polarisierung, die die Demokratien weniger widerstandsfähig machten. Als ein Beispiel für enge Zusammenarbeit von Demokratien nannte er die Sanktionen gegen China, die in dieser Woche von der EU, Großbritannien, den USA und Kanada im Gleichklang verhängt wurden. Das bedeutet nicht, dass jede Zusammenarbeit mit China ausgeschlossen sei. Die Partner könnten erwarten, dass man sich mit ihnen eng abstimme und mit Respekt behandle. Zu oft in den vergangenen Jahren hätten die USA vergessen, wer ihre Verbündeten sind. Sie fragten sich, wie lange Amerika zurück sein wird.
They hear us say, America is back, and they ask, for how long? It's a fair question. So here's my answer.
Eine berechtigte Frage, räumte Antony Blinken ein. Seine Antwort sei, die Bündnisse hätten Unterstützung von beiden Parteien im Kongress, die in anderen Fragen so oft über Kreuz lägen. In einem Punkt zumindest bleibt der Dissens bestehen. Deutschland gehört zu unseren engsten Partnern, betonte Blinken bei seiner Pressekonferenz heute. Wir haben eine echte Meinungsverschiedenheit bei Nord Stream 2. Das ist für niemanden eine Überraschung, aber wir werden das nicht unserer Zusammenarbeit im Weg stehen lassen.
Germany is among our closest allies, and we have a real disagreement on Nord Stream 2. That's not a secret to anyone, but we're not going to let that stand in the way of the work we're doing together.
Diplomaten bestätigten, dass Heiko Maas und Antony Blinken in ihrem bilateralen Gespräch die bekannten Positionen wiederholt hätten. Berlin hofft nun offenbar, die Differenzen in weiteren Gesprächen auszuräumen. Dem NATO-Generalsekretär war es heute wichtig hervorzuheben, dass in Sachen Russland Einigkeit im Bündnis besteht. Nur in Sachen Nord Stream 2 gebe es Meinungsverschiedenheiten. Die NATO sei aber auch eine Plattform, die per Dialog Differenzen zwischen Mitgliedstaaten zu überbrücken helfe. Wie diese Differenzen im Falle Nord Stream 2 zwischen den USA und Deutschland überbrückt werden könnten, das erscheint derzeit offen.
Es war die vierte Wahl in 2 Jahren. Israel, so scheint es, befindet sich in einem Dauerwahlkampf. Von stabilen Mehrheiten in der Knesset, dem israelischen Parlament, war das Land zuletzt weit entfernt. Dennoch hält sich Premierminister Benjamin Netanyahu seit 12 Jahren an der Macht. Unter seiner Führung verbuchte kein Land so große Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus wie Israel. Ob diese Erfolge die Korruptionsvorwürfe gegen ihn vergessen lassen, das war lange unklar. Gestern haben die Israelis gewählt und langsam zeichnet sich auch ein Ergebnis ab. Benjamin Hammer aus Tel Aviv.
Der Frust ist da am Tag nach der Wahl, zumindest bei manchen. Frust, dass es auch nach dieser Wahl keine schnellen, einfachen Regierungsmehrheiten geben dürfte. Es ist sehr enttäuschend, dass wir wieder und wieder wählen müssen, sagt diese Israelin in Jerusalem gegenüber der Agentur Reuters. Es ist schade, dass es keine klaren Ergebnisse gibt, sagt eine andere Frau. Es ist unklar, ob es diesmal mit einer stabilen Regierung klappt. Ich hoffe es und bleibe optimistisch.
Let's be positive.
Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt. Doch aktuell sieht es so aus, als habe Premierminister Benjamin Netanyahu keine klaren Machtoptionen. Seine Likud-Partei und seine natürlichen Bündnispartner wären auf die Unterstützung der rechtsnationalen Yamina-Partei angewiesen. Doch selbst in dieser Konstellation erreicht Netanyahu Stand jetzt keine Parlamentsmehrheit. Oved Yecheskel glaubt bereits an eine Niederlage Netanyahus. Er saß einst im Kabinett von Netanyahus Vorgänger Ehud Olmert. Dieses Mal kann sich Netanyahu nicht mehr auf einen breiten Block von Parteien stützen, sagte er dem Kanal 13. Das passiert, nachdem er eine Wahnsinnsshow in Bezug auf die Impfungen geliefert hat und nachdem er Friedensabkommen schloss. Er hat als Premierminister wirklich gute Arbeit geleistet und verliert dennoch die Wahl. Das aber steht noch gar nicht fest, denn gleichzeitig ist unklar, ob Netanyahus Gegner die Wahl gewonnen haben. Ein Anti-Netanyahu-Bündnis scheint zwar rechnerisch möglich, dafür müssten aber Parteien zusammenarbeiten, die sich politisch eigentlich spinnefeind sind. Netanyahus einstiger Parteikollege Gideon Saar steht politisch noch weiter rechts als der Premierminister. Um Netanyahu zu stürzen, müsste er auf einmal mit linken und arabischen Parteien zusammenarbeiten. Es bleibt also kompliziert. Auch weil eine kleine arabische Partei zum Königsmacher werden könnte. Die islamistische Ra'am-Partei von Mansour Abbas hat sich vom arabischen Parteienbündnis abgespalten und schließt auch eine Zusammenarbeit mit Netanyahu nicht aus. Anstatt sich aus der israelischen Politik rauszuhalten, haben wir uns neu aufgestellt, sagte der Parteichef gegenüber dem Portal Ynet. Wir werden unsere Forderungen deutlich machen. Und wenn sich jemand darauf einlässt, werden wir eine Zusammenarbeit in Erwägung ziehen. Uns ist vor allem wichtig, die Interessen der arabischen Gesellschaft zu vertreten. Und so könnten nach dieser Wahl rechtsnationale Parteien mit Linken zusammenarbeiten, um Netanyahu zu stürzen. Oder eine arabische Partei ungewohnte Allianzen eingehen, um Netanyahu im Amt zu halten. Die Verhandlungen werden dermaßen schwierig, dass ein Wort schon wieder die Runde macht. Neuwahl. Kommt es tatsächlich zu einer fünften Neuwahl im Herbst? Ze'ev Kam, Journalist beim israelischen Sender Kan, glaubt eher nicht daran. Trotz dieses ganzen Durcheinanders und der Komplexität muss ich sagen, dass es zu viele Akteure in der Politik gibt, die keinen fünften Wahlgang wollen. Sie wissen sehr genau, dass sie dann zusammenbrechen würden. Wir werden daher ein beispielloses Bemühen sehen. Irgendeine Koalition in irgendeinem Zeitraum um fast jeden Preis zu bilden. Eine Regierung mit oder ohne Benjamin Netanyahu. Es bleibt kompliziert.
Das Elitekommando der Bundeswehr, das KSK, steht seit einiger Zeit stark in der Kritik. Seien es rechtsextreme Umtriebe einzelner Mitglieder oder das Verschwinden von Sprengstoff und tausender Schuss Munition. Ein Skandal jagte den nächsten. Heute hat der Generalinspekteur der Bundeswehr einen ersten Zwischenbericht zur Reform der Elitetruppe vorgelegt. Wie der ausfiel, dazu mehr von Klaus Remme.
Der Generalinspekteur sieht sich und seine Leute auf Kurs. Seit heute Morgen ist der Zwischenbericht zu Reformschritten im Kommando Spezialkräfte KSK öffentlich. Als ranghöchster Soldat der Bundeswehr unterstreicht Eberhard Zorn vor allem die aktive Mitwirkung im KSK selbst.
39 von 60 Maßnahmen, also fast zwei Drittel, sind bereits umgesetzt. Das verbleibende Drittel liegt im Zeitplan, sodass wir guter Dinge sind, dass wir das auch bis zum Ende Juni, bis zum Abschlussbericht dann auch entsprechend finalisieren können.
Wobei finalisieren, das klingt endgültiger, als es gemeint ist. Maßnahmen wie Verbesserungen in der Ausbildung, etwa in Fragen der inneren Führung, im Umgang mit rechtsextremen Verdachtsfällen, bei der Beschleunigung von Disziplinarverfahren, all dies wird sich erst im Laufe der Zeit auswirken. Die Häufung rechtsextremer Verdachtsfälle im KSK war Auslöser der laufenden Reform. Die sogenannte Munitionsamnestie, angeordnet von KSK-Kommandeur Kreitmeier, Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Aufträgen durch das KSK und Nebentätigkeiten von KSK-Soldaten gerieten zusätzlich unter die Lupe. Auch nach intensiver Recherche kann der Verbleib von über 13.000 Schuss Munition im KSK nicht erklärt werden. Kein Wunder, wenn für die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann Fragen bleiben. Sie sagte dem Deutschlandfunk:
Es ist fast tragisch, dass das BMVG verweigert, weiterhin die Übersendung von wichtigen Unterlagen. Und solange diese seitens der Ministerin angekündigte Transparenz nicht stattfindet, werden wir uns natürlich weitergehend parlamentarische Schritte vorbehalten.
Nach den Ermittlungen konnte kein rechtsextremistisches Netzwerk erkannt werden, so heißt es in dem Bericht, wohl aber ein Zitat: Geflecht von Kontakten und Kennverhältnissen unterschiedlicher Art und Intensität zwischen einzelnen im Fokus stehenden Personen, welche durch eine übereinstimmende Geisteshaltung getragen zu sein scheint. In den letzten 4 Jahren hat der militärische Abschirmdienst 50 Verdachtsfallbearbeitungen im KSK aufgenommen. 5 Personen wurden aus der Bundeswehr entlassen, 16 wurden versetzt oder haben das KSK verlassen. In 5 Fällen erwies sich der Verdacht als nicht begründet. Auch bei den Grünen bleiben Zweifel. Tobias Lindner ist Obmann im Verteidigungsausschuss.
Gab es Rechtsextreme im KSK, die in der Lage waren, Munition an sich zu nehmen? Wer hatte wo Nebentätigkeiten? Das sind alles Fragen. Da warten wir im Verteidigungsausschuss auf Antworten. Und ich will klar und deutlich für meine Fraktion sagen, wenn es diese Antwort nicht gibt, dann kann man eine Reform dieses Verbandes auch nicht ernst nehmen.
Das Spektrum der Nebentätigkeiten von KSK-Soldaten erweist sich als vielfältig. Hundetrainer, Tauchlehrer, Bergführer, Zeitungsausträger und auch Grabpflege wird da aufgeführt, doch auch als Sprengmeister in der Ausbildung von Selbstverteidigung und im Objektschutz wird gearbeitet. Geprüft wird nun, ob es ausgeschlossen werden kann, dass spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse, die jemand zur Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols erwirbt, nicht ohne weiteres privat genutzt oder an Private verkauft werden. Das aktuelle 30-Seiten-Dokument ist nur ein Zwischenbericht, doch für Generalinspekteur Zorn steht schon jetzt fest,
In der Summe und in der Wechselwirkung der Einzelmaßnahmen und der Handlungsfelder kommen die bisher eingeleiteten Schritte faktisch einer Neuaufstellung des KSK gleich.
Die abschließenden Entscheidungen über die Zukunft des KSK werden im Sommer getroffen.
Klaus Remme berichtete. Das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon war für Sie Gregor Lischka.